Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von unserem Podcast Eine Handvoll Familie vom Vorarlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen besonderen Gast haben dürfen, Felix Gottwald. Hallo Felix, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Hallo Isabella, schön, dass du mich eingeladen hast.
Du bist nicht nur Österreichs erfolgreichster nordischer Kombinierer, sondern auch Coach, Impulsgeber, ein zweifacher Vater. Und gemeinsam dürfen wir heute einerseits mit dir einen Vortrag anbieten und andererseits darf ich diesen Podcast mit dir aufnehmen. Und wir sprechen jetzt so ein bisschen über Erfolg, mentale Stärke, Gesundheit und wie wichtig das auch für Kinder und die Erziehung von Kindern ist. Ja, genau, ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge und in die erste Frage. Und ich würde so gerne ein bisschen auf deine Karriere zurückblicken und die fragen, ob du ja vielleicht so ein bisschen wiedergeben kannst, was war so die prägendsten Momente oder der prägendste Moment, den du in deiner Karriere erlebt hast?
Ja, die prägendsten Momente, meine Karriere ist ehrlicherweise fast über 20 Jahre gegangen. Das heißt, es ist natürlich schon eine lange Reise gewesen. Gleichzeitig ist die Versuchung groß oder die Einladung groß natürlich, dass man irgendwie den Fokus auf die größten Erfolge legt, aber die prägendsten Momente, wie du das so schön formuliert hast, die sind wahrscheinlich viel, viel früher, nämlich wirklich an Beginn, die ersten großen Steine, die man quasi in den Weg gelegt hat fast. Und da kann ich mich schon erinnern, dass in meinen ersten Wochen im Skigymnasium Stams, wo ich mit ein paar prägende Wälder im Zimmer war und ja, vielen Vorarlberger Sportlern Kontakt habe, war schon die Tatsache, dass ich einfach, also ich wollte unbedingt nach Stams, weil einfach dort die Besten trainiert haben zu der Zeit und war schulisch, ehrlicherweise, ich bin ja nicht wegen der schulischen Leistung nach Stams gegangen, sondern halt, weil ich mit den Besten trainieren wollte und schulisch habe ich ja kein Geheimnis gemacht, dass es zach ist, die paar Wochenenden, wo ich heimgekommen bin und nach 7 Wochen war halt dieser erste Elternsprechtag, wo ich eigentlich schon versucht habe, meinen Eltern auszureden, dass sie da hinfahren überhaupt. Aber sie sind sehr motiviert beide angereist. Und ernüchternd war einfach die Diagnose meines ersten Trainers, der einfach zu meiner Mama damals gesagt hat, Frau Gottwald, Ihr Sohn ist schulischer Pfeifen und sportlich macht das überhaupt keinen Sinn. Und warum ist das ein prägender Moment? Weil das fast eine Abzweigung genommen hätte, bevor es überhaupt losgegangen ist. Und ich habe einfach das Glück gehabt, dass meine Eltern mir in dem Fall mehr vertraut haben als wie mein Trainer und dass sie mich in Wahrheit weiter üben haben lassen. Und darum sollte man sich ehrlicherweise nie von irgendwen von außen einreden lassen, dass man irgendwas nicht kann, dass man irgend sowas nicht fähig ist, weil man nur selber einschätzen kann, was man wirklich, wirklich tun will und dann bist du bereit zu üben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du weißt, was du willst, dass du Sachen ausprobierst, um herauszufinden, was du willst. Und dann einfach üben und dann dürfen Erfolge folgen, sage ich einmal.
Du bist ja jetzt nicht mehr aktiv im Wettkampfsport. Wie hat sich dein Blick auf das Ganze, auf Leistung, auf Erfolg verändert, seit du nicht mehr aktiv?
Ich bin ja schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr aktiv. Also ich habe zweimal meine Karriere mehr oder weniger beendet, einmal 2007 und dann habe ich unverhofft 2009 wieder begonnen und bin 2011 endgültig vom Spitzensport zurückgetreten und der Blick auf den Erfolg verändert sich natürlich, sage ich mal, ein Leben lang. Und für mich war aber als Athlet auch schon immer Erfolg nur das, was aus unseren Gedanken, Gefühlen, Handlungen erfolgt. Und ich sage einmal, was es immer braucht, also mein Weg ist so skizziert von so 7 so Meilensteinen. Und ich glaube, am Beginn, so als Fundament, als Basis, braucht es einfach ein gutes Vertrauen in das, was du da einbützt und was du entschieden hast. Dann braucht es diese Hingabe, nämlich nicht nur so pseudomäßig irgendwas tun, damit man irgendwie dann gefallen tut, sondern dass man sich der Sache, dem Anliegen, der Herausforderung wirklich hingibt. Und dann bin ich wirklich ein Fan der Einfachheit, weil ohne der Einfachheit kämen wir gar nicht ins Tun. Also braucht es Hingabe, also Vertrauen, Hingabe, Einfachheit, dann kommen wir ins Tun und dadurch kann erst das Dranbleiben ermöglicht werden. Und die Wiederholung bleibt halt die Mutter aller Fähigkeiten und von dem her ist das Dranbleiben so wichtig. Und dann kommen entsprechende Resultate, also entsprechende Erfolge. Wenn ich mir nur ein bisschen vertraue, nur ein bisschen hingebe, nur semi-einfach die Sachen sind, ich zwar tue, aber nur hin und wieder, dann kommen halt entsprechende Erfolge aus. Und diese 7 Meilensteine, weil der 7. Punkt ist eigentlich das dann, zu multiplizieren und umzulegen auf ganz viele andere Bereiche. Das ist eigentlich das, was ich mit dem ganz gut fahre. Und Gott sei Dank war für mich Erfolg um jeden Preis überhaupt nie ein Thema. Also das hätte ich, war nie dafür gestanden. Und daraus ist auch dieser freudvolle Erfolg, dieser gesunde Erfolg entstanden, wo ich sage, für den stehe. Und ich war zu einer Zeit, habe ich Spitzensportler sein dürfen, die natürlich schon eine andere Zeit war. Bei uns hat es keine Social Media gegeben, bei uns haben Menschen, die uns zugeschaut haben, haben quasi nur Sport, also die haben nur uns zugeschaut. Heutzutage sitzt ja kaum mehr wer vor dem Fernseher, der, erstens ist es schon die Frage, ob man überhaupt vor dem Fernseher sitzt, und dann sitzt man mindestens mit zwei anderen Devices in der Hand irgendwie vor dem Fernseher. Also hat dann nicht mehr so diese selektive Aufmerksamkeit oder exklusive Aufmerksamkeit, sondern so, ja, Hans Dampf in allen Gassen irgendwie oder in allen Medien. Also es war eine besondere Zeit, wir waren eine besondere Mannschaft, haben wir wirklich eine gute Zeit gehabt, haben vor allem, und das vergisst man oft, gelernt, wie man verliert, und hin und wieder halt waren wir glücklich genug, dass wir auch gewinnen hat dürfen. Und ja, einfach das Weiterüben haben wir nie aufgehört und das habe ich mir eigentlich bis heute erhalten.
Also was ich schon so raushöre, du stehst sehr für das, was du machst und was du weitergibst. Mir gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, du hast heute einen Vortrag mit uns. Das heißt, ich gehe davon aus, du gibst das unglaublich gern weiter. Ich glaube, du machst das mit den Vorträgen gern. Und da würde ich dich gern fragen, was motiviert dich dabei? Warum machst du das so gern? Warum brennst du so dafür, dein Wissen auch irgendwie weiterzugeben?
Das ist eine gute Frage. Warum tut man, was man tut? Also wir waren Sportler schon, da war irgendwie unsere Idee, wir wollen Menschen begeistern mit dem, was wir machen. Wir wollen Menschen in den Bann ziehen. Punkte, Meter und Sekunden sind irgendwie schon auch enden wollend. Und ich bin ja in diese Vortragstätigkeit, in diese Coaching-Tätigkeit, in diese Trainer-Tätigkeit auch eingeschlittert. Und zwar eingeschlittert über mein erstes Buch, über einen Tag in meinem Leben, was mittlerweile schon ewig her ist. Und über diese Buchvorstellungen damals habe ich halt gemerkt, irgendwie die Leute können was mitnehmen, die Leute sind voll dabei und die Leute können was in deren Leben integrieren davon. Also, und das ist ja das Entscheidende. Das ist ja, bei Vorträgen kriegst du ja ganz viel Inputs immer, aber die Frage ist halt, was nimmst du wirklich mit? Also Output ist eigentlich das Entscheidende. Und für so einen Vortragsabend, wie wir es heute erleben werden, ist halt wieder die Frage, wir werden eine gute Zeit haben, ja, aber was nimmt man sich wirklich mit? Und warum mache ich das? Weil ich ja schon eine Freude dabei habe, andere Menschen einzuladen, zu bestärken, zu ermutigen, und weil das eine unglaubliche, dankbare Aufgabe ist, wenn man Menschen unterstützen kann auf deren Weg. Und klar muss jeder seine Erfahrungen selber machen, manche Erfahrungen kannst du echt auch sparen. Und ja, achtsamen Schrittes einer nach einer machen. Und das versuche ich eben in meinen vielfältigen Tätigkeiten auch so zu machen.
Du sprichst auch viel darüber, wie wichtig, glaube ich, Bewegung im Alltag und Gesundheit für den Alltag ist. Ja, warum? Und was bist du der Meinung, hat das nur was mit der Gesundheit, mit der körperlichen Gesundheit zu tun? Hat das was mit der mentalen Gesundheit zu tun? Warum sollte jedermann am besten Bewegung so gut wie möglich und so viel wie möglich im Alltag auch integrieren?
Naja, grundsätzlich haben wir ja sowas wie ein Bewegungsapparat. Also was ich mich erinnern kann, heißt ja nicht Sitzapparat, sondern Bewegungsapparat. Gleichzeitig muss uns bewusst sein, es gibt uns nur als Einheit. Sprich, wir haben einen Körper, wir haben unser Herz, repräsentiert unsere Gefühle, Emotionen, wir haben einen Verstand. Und das sind eigentlich Feedback-Instanzen in uns, auf die wir immer zählen können. Vorausgesetzt, wir kooperieren mit einer, wir arbeiten zusammen, wir dann es nicht ignorieren, sabotieren, betäuben, whatever. Und da kann man nicht sagen, ich tue jetzt nur mental arbeiten oder ich tue nur physisch arbeiten. Ich habe das ehrlicherweise oft genug versucht als Athlet, wenn ich in der Früh der Wecker geklärt hat, zu meditieren gehen, dann hätte ich gerne einen Körper liegen lassen, dass ich den ausschlafen kann, und ich gehe halt nur mit dem Kopf meditieren. Und umgekehrt in der Kraftkammer hätte ich auch probiert, einen Kopf daheim lassen, aber der ist auch immer mitgegangen. Das heißt, es gibt uns nur als diese Einheit, das ist für mich so ein Gesamtkunstwerk. Und warum ist Bewegung so wichtig? Weil man ohne Bewegung geht sie nichts mehr aus. Also wir sind ein lebender Organismus und der braucht Bewegung. Und das größte Wunder ist tatsächlich die Bewegung, was dann im Körper alles passieren kann. Leider merkt man das erst oft, wenn einmal die Bewegung bei Menschen, wo die Bewegung komplett wegfällt, weil sie sich nicht mehr bewegen können. Dann sieht man mal, wie dieser Lebensantrieb, wie das einfach alles quasi schrumpft und sie einschränkt, und jede Schulter, die dann immer über über Schulterhöhe hebst, dann wirst du immer aufgekommen. Das heißt, Bewegung ist für mich definitiv ein Lebenselixier. Ich übe nicht nur regelmäßig, sondern immer wieder. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Unterscheidung, weil einmal im Quartal ist auch regelmäßig, aber das ist definitiv zu wenig für Bewegung. Aber immer wieder zu üben, ja, das ist Lebendigkeit, das ist Lebensfreude, das ist für mich Vitalität. Ich bin auch nicht zufrieden nur mit Gesundheit. Das ist mir echt zu wenig. Also ich möchte vital, voller Energie sein, das ist mein Anspruch. Und dafür muss man schon was tun, kann man ganz viele Sachen weglassen und ja, dann staunen, was alles möglich ist.
Jetzt hast du gerade auch schon erwähnt, auf der einen Seite Bewegung, auf der anderen Seite der Kopf, das Mentale. Und ich glaube, die mentale Stärke ist wahrscheinlich nicht nur im Sport wichtig, sondern auch im Alltag oder im Familienalltag. Du selber, deine Familie. Was hast denn du für Tipps, um auch im Alltag fokussiert zu bleiben, um resilient zu bleiben?
Ja, also grundsätzlich unterscheide ich sowieso nicht zwischen Spitzensport oder zwischen Weltmeistern und all jenen, die die Weltmeistern, weil es braucht beides. Und es gibt auch nicht diesen einen Höhepunkt als Tag, sondern jeder Tag ist der Tag X und wir haben immer nur den heutigen Tag. Und wie bleibt man resilient im Alltag? Ich meine, grundsätzlich glaube ich, ist schon wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, auszuprobieren, sich zu versuchen, was will ich wirklich tun. Also ich glaube, was uns wirklich viel Kraft kostet, ist, wenn wir über einen zu langen Zeitraum Sachen machen, die wir eigentlich nicht machen wollen. Und uns das auch nicht eingestehen und dann einfach sagen, ah, das Leben drucke ich schon noch durch und dann im nächsten Leben, dann nehme ich mir die Zeit für das, was ich wirklich tun möchte. Also ich sage meinen Kindern, glaube ich, beim Einschlafen, wenn ich daheim bin, sage ich fast jeden Tag, sage ich, du, ich unterstütze euch beim Außerfinden, was wirklich, wirklich tun willst. Tun darfst du es dann selber. Aber diese Unterstützung, die biete ich dann an, sofern es mir möglich ist. Wenn skurrile Wünsche kommen, jetzt ist einmal der Wunsch gekommen nach einem Pferd, habe ich gesagt, ja, bevor wir über Pferd reden, machen wir mal einen Reiterpass. Und wenn wir einen Reiterpass haben, dann machen wir, von mir aus kannst du über Reiterbeteiligung reden und dann schauen wir mal, ob du dran bleibst, ob das lustig ist, wenn du jeden Tag zum Pferd gehst oder ob du mittlerweile dann schon wieder was anderes tun möchtest. Das heißt, man muss nicht immer gleich aus dem Vollen schöpfen, man kann da auch Schritt für Schritt sich versuchen. Und wie gesagt, wir sind als Eltern immer, und auf das hoffe ich auch wirklich, wir sind immer Vorbild durch Vorleben. Also ich glaube, dieser Impact, das ist nicht immer lustig, muss man auch sagen, aber wir sind es definitiv. Und allein diese Idee des Wordings Erziehung, dass wir die Kinder in irgendeine Richtung ziehen. Wie komisch ist denn das, wenn wir zum Großhaus gehen und die Grashalme in eine Richtung ziehen würden, damit sie halt dorthin wachsen, wo wir glauben, dass sie hinwachsen müssen. Das heißt, Vorbild durch Vorleben, ich glaube, das bringt man nicht weg. Und gut ist halt, wenn man öfter durch das Nützliche, durch das Nährende Vorbild sein und weniger durch das Schädliche und durch das Sinnleere und durch das, ja. Aber das bleibt eine ewige Übung und ich glaube, nirgendwo ist Scheitern so präsent wie in der Elternarbeit. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und da bin ich froh, dass ich das Scheitern gelernt habe im Spitzensport. Also man tut viel, viel öfter verlieren, wie man gewinnt. Aber Papa sein, Eltern sein, ist einfach schon eine Übung, wo du einfach mit Scheitern umgelernt darfst. Und ich sage mit der Liebe zu den Kindern ist vieles möglich. Gleichzeitig bin ich auch kein Fan davon, wenn man als Elternteil die Idee hat, dass man für die Kinder alles tut. Also ich glaube, alles ist zu viel. Das muss man auch wissen, weil das erzeugt auch einen Druck für die Kinder. Und diesen Druck möchtest du als Kind nicht spüren. Und alles ist zu viel. Aber man kann es unterstützen, einladen, ermutigen, ein bisschen inspirieren vielleicht. Oft ist also nichts schlimmer wie der Coach im eigenen Haus, das muss man auch sagen. Aber im Sinne, weiterüben, sage ich immer. Und wenn die Metapher des Übens verstanden ist, dann ist eh schon viel verstanden.
Wenn wir gerade noch beim Alltag mit Kindern bleiben, ich glaube, das erwähnst du immer wieder, wie wichtig gesunder Lebensstil oder aktiver Lebensstil für Kinder ist, wie wichtig Bewegung und gesunde Ernährung und so weiter für Kinder sind. Was glaubst du, was spielt das auch wirklich für eine Rolle im Alltag von Kindern, in der Entwicklung, dass man das so vorlebt oder versucht zu integrieren?
Ja, ich lebe ja am Land, am Fuße des Dachsteins, in Ramsau am Dachstein, da ist das ich sage mal, da ist die Welt nur in Ordnung. Gell? So wie in Vorarlberg ist die Welt auch nur in Ordnung. Aber es gibt halt leider viele Kinder, die in der Stadt einfach für die Natur, frische Luft, irgendwie eher die Ausnahme ist als die Regel. Und bei uns daheim ist schon die Devise, dass man einfach, also einmal am Tag gehen wir raus, wurscht wie das Wetter ist, und aus dem Wetter machen wir gleich gar kein Thema. Und ich habe jetzt, also aktuell haben beide keine Ambitionen für Spitzensport, und ich bin froh drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sie bewegen sich gern, und sie probieren einen Haufen aus, und sie machen von Theater bis Gitarre, bis Turnen, bis Langlaufen, Skifahren, obwohl ich sportiv, das ist mir viel lieber wie diese frühe Spezialisierung. Und ja, es ist schon erstaunlich, wenn man Kindern den Raum gibt und Zeit gibt, was da möglich ist, wie sie die entfalten können. Und alles, was wir Eltern einschränken an Raum und Zeit, ist natürlich eh schon wieder Gift. Das heißt, eine Devise von mir ist definitiv, wenn Kinder spielen, so gut wie möglich nicht unterbrechen beim Spielen. Also wirklich spielen lassen. Und was ich auch lernen habe dürfen, ist, dass Kinder brauchen nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche unsere Aufmerksamkeit. Die brauchen schon, sage ich mal, 20 Minuten Vollgas, und dann sind sie wieder genährt, und dann wollen sie wieder ihre Dinge machen. Und das ist für uns Eltern oft gar nicht so leicht, aber einfach auch irgendwie heilsam, weil man sagt, okay, wenn ich da bin, wenn wir die Zeit verbringen, dann verbringe ich wirklich, bin ich ganz präsent, und da geht sich halt kein Handy nebenbei aus und nicht nur eine Mail schreiben, sondern bist ganz da, und dann macht jeder wieder sein Ding. Und ja, also ich habe die Formel der guten Erziehung habe ich noch nicht rausgefunden, aber ich übe einfach weiter.
Ich glaube, die gibt es wahrscheinlich gar nicht, die perfekte Erziehung. Erstens ist es wahrscheinlich total individuell, und zweitens, wie kann man das schon zu 100% richtig machen? Man gibt halt sein Bestes, ja, und dann versucht man da, dass das Beste dabei rauskommt. Und
also perfekt ist sowieso so ein Unwort meines Erachtens, weil, also was ist perfekt? Also ganz ehrlich, ich habe nie den perfekten Sprung zusammengebracht, ich habe nie das perfekte Langlaufrennen zusammengebracht. Perfekt ist für mich so, da stelle ich mir vor, wenn die Blätter im Herbst vor die Bäume fallen und so ganz bündig aufeinander gestapelt. Das war perfekt, aber das gibt es nicht in der Natur. Und darum, auf einfache Weise sein Bestes zu geben, ich glaube, das ist das, was wir machen können. Und ja, präsent sein, Vorbild sein, und es ist auch einmal okay. Und da muss man schon sagen, das ist natürlich ein Riesengeschenk, wenn du in der Elternerziehung halt auch zu zweit bist, weil wenn einer mal gerade sagt, ich kann jetzt nicht mehr, dann kannst du bitte übernehmen. Und das ist schon ein Geschenk in dem Moment, weil das kennen wir alle, dass wir irgendwann mit unserer Weisheit am Ende sind, und dann hilft es, wenn du sagst, hey, mach mal Staffelübergabe, jetzt bist du dran und ich tue durchatmen. Und ja, drum Hut ab vor alleinerziehenden Müttern, Vätern, weil da hast du genau diesen Sparringpartner in dem Moment nicht. Und muss das trotzdem meistern. Aber es gibt für jedes Problem angeblich mindestens eine Lösung, weil sonst gab es das Problem nicht. Aber manchmal ist man natürlich als Elternteil mit schlauen Sprüchen und mit der Weisheit ziemlich am Ende. Aber dann ist es umso wichtiger, dass du ein bisschen Zeit für dich gönnst, dass du ein bisschen Frischluft, ein bisschen Bewegung, weil da kommst du immer besser zurück. Immer. Mhm. Also es geht dann noch immer besser, und das ist bei den Kindern natürlich auch so. Wenn die Kinder grantig sind, dann müssen sie aussehen, sie bewegen, und in Wahrheit, egal Stadt oder Land, ohne Bewegung geht sich das nicht aus.
Du hast schon ein paar Mal immer wieder gesagt, einfache Lösungen, einfaches Tun ist ja in dem Vortragstitel ist ja auch einfach, kommt drin, das finde ich total toll. Das Leben ist ja schon so kompliziert, man soll doch die Sachen auch irgendwie einfach machen, die einfach machbar sind. Das finde ich total toll, dass du das auch immer wieder erwähnst und dass das so dein Credo ein bisschen ist, oder? Einfaches Tun, einfache Lösungen.
Genau aus dem Grund aus, dass man die komplizierten Sachen im Alltag nicht mehr unterbringt. Mhm. Also wir sind eh schon froh, wenn wir die einfachen Sachen unterbringen, und wenn wir die einfachen Sachen nur dazu richtig machen, dann sind wir gut aufgestellt. Also wenn man wirklich eine Wiederholung zusammenbringen möchte, dann muss es einfach sein, weil sonst geht es nicht aus. Ja. Meine komplizierte Siege habe ich keine gemacht, wenn, dann ist es eigentlich immer relativ einfach gegangen. Und wenn immer jemand kompliziert gemacht hat, ist ja nichts ausgegangen. Also von daher bin ich mit der Einfachheit eigentlich ganz gut verbündet.
Mhm. Du hast vorhin noch kurz erwähnt, deine Kinder streben momentan nicht an, Leistungssportlerinnen zu werden. Wenn die Elternteil von einem von einem Leistungssportler, Leistungssportlerin bin oder angehend. Du kannst vielleicht ein bisschen von deinen Eltern noch dich zurückerinnern. Was kann man da als Elternteil machen, um das Ganze ja, zu unterstützen? Und viele haben da vielleicht auch so ein bisschen die Sorge, dass ja, Kinder da irgendwie sehr viel Leistungsdruck haben, sich selber vielleicht auch viel Druck machen. Wie kann ich da als Elternteil eher unterstützen und nicht noch mehr Druck reingeben?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Ich meine, meine Kinder sind jetzt fast 10 und 11. Also ich habe mit 13 zum Beispiel erst zum Skispringen angefangen. Also ist noch
Zeit dafür. Es kann noch werden.
Bin ich noch nicht gescheit, dass ich noch durch bin. Aber was ganz wichtig ist, und das ist, da sind wir in Österreich leider schon ein bisschen botschert unterwegs, weil wir eine Tendenz haben, wo wir Kinder sehr früh in gut und schlecht einteilen. Und das ist auch der Grund, warum uns ganz viele Kinder, gerade in diesen wichtigen Jahren, so 13, 14, 15, wo einfach so ein bisschen Pubertät, und wo uns die Kinder abspringen vom Sport, aber nicht, dass sie dann Leistungssport beenden, sondern sie brechen mit dem Sport generell. Und das ist schade, weil die Devise des Sports soll ja schon sein, dass man durch den Sport, durch Bewegung, es geht nicht darum, dass wir Weltmeister züchten, sondern es geht darum, dass wir durch den Sport und durch die Bewegung die Welt vielleicht ein bisschen besser meistern können. Und die Anforderungen sind groß genug. Und was wir jetzt machen ist, dass man natürlich, also man muss ja das ganz nüchtern hinschauen, Nachwuchsbewerbe, es gewinnt der zweitgrößte wird Zweiter und der drittgrößte wird Dritter. Das ist das Ergebnis. Du brauchst keinen Stockerl, weil das reguliert sich selber von der Körpergröße her. Das gibt's fast für alle Sportarten. Das heißt, wir machen eigentlich drei Kardinalsfehler. Das erste ist, dass man Kinder gleich einmal sagt, du darfst jetzt nicht mehr spielen mit deinen Freunden, sondern du musst außerhalb trainieren. Also man nimmt mehr eigentlich dieses Spielerische, kappt mehr und schickt es ins Training. Ist schon mal die halbe Gaudi. Dann der zweite Fehler ist, dass die Kinder so früh wie wahrscheinlich noch nie entscheiden müssen für eine Sportart. Mit 8 musst du entscheiden, Skispringen oder Fußball. Wer soll denn das wissen? Also statt dass der Fußballtrainer froh war, dass das Kind Skispringt, weil sie irgendwie körperlich dann eine gute Ausbildung kriegt, und der Skisprungtrainer sollte froh sein, dass das Kind im Sommer auch was zum Tun hat. Aber nein, die müssen sie mit 8 Jahren entscheiden. Warum? Damit der Nachwuchstrainer glänzen kann mit keine Ahnung welchen Punkten bei welchen Veranstaltungen. Und was natürlich schon eine große Gefahr ist für Eltern, ist, dass die eigene unerfüllte Karriere irgendwie, dass man die den eigenen Kindern überstülpt. Und wenn einer oder mehrere dieser Punkte umgesetzt werden, ist die Chance riesig, dass da die Kinder das irgendwann hinschmeißen und wirklich die Schnauze voll haben vom Sport. Kinder machen per se, beginnen mit dem Sport, um dazuzugehören. Zu der Peer Group, zu den Freunden. Darum heißt es oft, ja, wenn die geht, geh ja. Also ich kenne das. Turnen, ja, turnen mich, aber nur wenn die Freundin auch geht. Golftet, ja, wer geht alle? Ja, irgendwann muss anfangen, dann gehen eh wieder alle. Das heißt, Kinder wollen dazugehören, Kinder wollen eine Gaudi haben. Die wollen einfach eine Gaudi haben und dazugehören. Und das unterschätzt man immer, die wollen schon uns Eltern auch einen Gefallen tun. Gell? Aber wenn nur das der Hauptgrund ist, dann ist es halt auch zu dünn. Und von dem her, Talente zu selektionieren, wenn es irgendwie geht, einfach weglassen. Und die Kinder unterstützen. Polysportiv war super, dass man ganz viel Sportarten ausprobiert. Das ist dann früh genug, wenn du dich dann spezialisieren anfängst. Also ja, aber es ist zum Teil macht das System schwierig und das ist schade, aber darum sind wir halt leider wir sind einfach keine Sportnation, das muss man schon sagen.
Welche Botschaft würdest du jetzt gerne am Schluss von diesem Podcast noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, auf den Weg geben? Mit was würdest du gerne diesen Podcast beenden?
Welche Botschaft? Das ist immer, ich arbeite gerade wieder an einem Buch und gebe mich dem wirklich sehr intensiv hin und uns heute die Zeit zu nehmen. Ich glaube, das ist so, wir dann so viel verschirmen auf nächste Woche, auf in den Sommer, dann im Herbst, nächstes Jahr, dann in der Pension, dass wir uns heute die Zeit nehmen und dass wir gerade als Elternteil, dass wir es uns wert sind, uns die Zeit zu nehmen, uns gut um uns zu kümmern, weil es ist kein Bauchnabel schaue, wenn Mama, Papa sich einmal am Tag rausgeht, bewegen, dass es ihr gut geht, weil wenn es nicht ausreicht von der Motivation her, dass man es für sich selber macht, dann sind wir uns bewusst, wenn wir im Soft sind, wenn wir uns gut um uns kümmern, wir sind ein besserer Papa, wir sind eine bessere Mama, wir sind ein besserer Partner, wir sind ein besserer Opa, Oma, wir sind ein besserer Freund. Also deshalb ist es nicht optional, dass wir gut auf uns schauen, sondern das ist schon unser Auftrag und ich glaube, dann können wir wirklich auf einfache Weise unser Bestes geben. Und das, ja, dazu kann ich einladen und weiter üben.
Ich glaube, das war eine sehr schöne Botschaft zum Schluss. Lieber Felix, vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns doch einiges, glaube ich, wieder mitgeben hast dürfen.
Sehr gern.